Ich freue mich sehr, hier auf der Bühne von Digital Courage die Gesprächsrunde "Eine digitale Währung mit Eigenschaft von Bargeld, ist das möglich?" ankündigen zu dürfen und übergebe für die Moderation an Julia Witte von Digital Courage und einen Applaus bitte für unser Panel.
Ja, vielen Dank. Wir werden versuchen, auch eine interaktive Diskussion daraus zu machen. Also am Anfang werden wir erstmal ein bisschen grundsätzlich darüber sprechen, was wir uns unter digitalem Bargeld eigentlich vorstellen. Und danach seid ihr dann alle herzlich eingeladen, auch mitzudiskutieren und eure Fragen mit einzubringen. Wir machen jetzt eine kurze Vorstellungsrunde. Ich bin Julia Witte von Digital Courage und werde versuchen, darauf zu achten, dass hier jeder zu Wort kommt auf dieser Bühne. Genau, und vielleicht fängt Christian kurz an mit ein paar Sätzen über dich.
Ja, ich bin Christian, ich bin Mitgründer von GNU-Taler und GNU-Maintainer von GNU-Taler.
Mein Name ist Lena Simon, ich arbeite bei Digital Courage und als Netzphilosophin und Projektmanagerin und habe in meinem Buch im Mai, das im Mai rausgekommen ist, auch über digitales Bargeld geschrieben.
Ja, und ich bin Palle Luhn und ich habe Digital Courage damals als Frühbot mitgeschrieben und mitgegründet, nicht an der und freue mich heute hier zu sein bei einer Runde und wo es möglich ist, im CCC über Geld zu sprechen.
Ich würde gerne einsteigen mit der Frage, wofür braucht man denn eigentlich digitales Bargeld? Wir haben doch schon Bargeld. Was wäre mit dem digitalen Bargeld möglich, was mit bisherigem Bargeld nicht möglich ist, mit dem physischen Bargeld? Was könnte man damit anstellen?
Seit 100 Jahren begleiten Renat Hangens und ich die digitale Welt, die versucht, miteinander zu kommunizieren. Also sprich, wir haben in den späten 70er, frühen 80er Jahren ein Mailbox-System aufgebaut und haben sehr früh festgestellt, dass das alles ganz toll ist, aber zum Beispiel Leute, die auch Inhalte produzieren und helfen, dass Leute kommunizieren können, dass die keine Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Und wir haben uns überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn es ein digitales Bargeld gäbe, das ich digital überweisen kann, ohne dass es Spuren gibt, so wie die Oma ihrem Enkel 20 Euro in die Hand drücken kann und niemand anders bekommt das mit. Sowas wollten wir immer haben und daran habe ich lange gearbeitet und bin bisher immer wieder gescheitert.
Fallen euch noch ein paar ganz konkrete Fälle ein? Also was kann man damit machen?
Also mir fällt gerade das Autofahren ein. Mit Elektroauto laden, das geht eigentlich nicht mehr, ohne dass man überwacht wird, dass klar wird, wo man das Auto geladen hat. Weil es gibt keine einzige Ladestation, wo man Bargeld einwerfen kann. Es gibt immer viel mehr Fälle, auch gerade zum Beispiel bei Online-Zeitungen. Die fangen jetzt alle an, irgendwie durch Werbung und Tracking ihre Leute, ihre Leserinnen und Leser zu überwachen, weil die nicht unbedingt gerne bezahlen wollen. Und wenn das Bezahlen, das Digitale, einfacher wäre und eben anonym möglich wäre, dann könnten sich ganz neue Geschäftsmodelle auch entwickeln und wir könnten mal aus diesem Zeitalter austreten, in dem alles auf Überwachungskapitalismus und Werbung, die einen ausforscht und trackt und manipulieren will, hervortreten und tatsächlich mal für die Produkte sinnvoll bezahlen, die wir auch benutzen.
Friedlich Handel miteinander treiben.
Das würde also konkret sowas bedeuten, wie ich mache die Seite Zeit Online auf oder Spiegel und da steht dann nicht, bitte schließ ein Abo ab über ein ganzes Jahr und ich denke mir, aber ich will doch nur diesen einen Artikel lesen, sondern dann würde da eben stehen, bitte zahl, keine Ahnung, 7 Cent, ja, 10, 15, 30, je nachdem, wie lang der ist, kann man dann ja irgendwie.
Wird immer mehr sein, als man zahlen will.
Okay, 30 Cent. Und das könnte man dann in digitaler Währung schnell und unkompliziert und möglichst anonym bezahlen. Wäre das so ein Modell für euch?
Ja, genau.
Modell Number One tatsächlich.
Ja, ich denke, wir sollten also noch einen Anwendungsfall auch nicht vergessen. Wir haben ja hier viele freie Softwareentwickler. Wenn ihr Spenden einwerben wollt und nicht von euren proprietären Portal abhängt, wo dann proprietäre Software eingesetzt wird, was ja eigentlich gegen das freie Software ideal ist, einfach mit freier Software an freie Softwareprojekte spenden, macht ja auch Sinn, ne?
Okay, dann lasst uns noch ein bisschen mehr darüber sprechen, was das für uns bedeutet, dass wir so ein bisschen in die Definition gehen, vielleicht auch so eine kleine Abgrenzung hinkriegen. Also heißt das dann, das löst dann das physische Bargeld ab und es gibt gar keine Münzen und Scheinen mehr?
Um Gottes Willen.
Ist das die Vorstellung?
Nein, um Gottes Willen. Also das Rascheln von Papier in der Kasse, also alle, die ein bisschen Handel treiben, wissen, wie schön das ist. Also Münzen, die klingeln, ist auch schön, aber jetzt... Irgendein Mikro macht Lärm, aber wie schön das ist und das, also mal Quatsch beiseite, natürlich wollen wir auch im realen Leben ohne Digitalzwang bezahlen können und insofern wird das natürlich nicht abgeschafft, sondern es ist eine Ergänzung zum derzeitigen richtigen Bargeld, also analogen Bargeld.
Was sind denn die Anforderungen an ein gutes digitales Bargeld? Also es gibt ja schon unheimlich viele Modelle, bei denen es irgendwie darum geht, im Internet Sachen zu bezahlen. Aber was macht ein gutes digitales Bargeld aus?
Also ich würde sagen, erstmal ist...
Moment mal gerade, irgendjemand hat noch ein Mikro und das...
Nein, das ist der Wind.
Das ist der Wind. Ach, wie schrecklich. Kann man jemanden Wind abstellen?
Also erstmal sollte es auf freier Software basieren. Es sollte eben, wie gesagt, anonym einsetzbar sein. Es sollte auch für Kleinstbeträge funktionieren. Es wäre natürlich auch super, wenn es solche Sachen wie Schwarzgeld und Steuerbetrug und so jetzt nicht super easy vergünstigen würde. Also da gibt es ja auch bei Bargeldmechanismen, die dazu beitragen, dass man zum Beispiel nicht unendlich große Mengen an Geld über eine Grenze transportieren kann, allein weil die Stückelung halt irgendwann das nicht mehr zulässt.
Weil die Tasche irgendwann einfach zu groß wird.
Die Tasche wird irgendwann zu groß und das ist zum Beispiel so ein Faktor, bei dem muss man natürlich bei digitalem Bargeld darauf achten, dass man auch ähnliche vergleichbare Mechanismen da an der Stelle auch hat.
Zumindest wenn man innerhalb des Gesellschaftsvertrags bleiben will.
Es ist total wichtig beim analogen Bargeld.
Hat hier einen wichtigen Punkt gesagt, Finalität der Transaktion, dass es nicht rückabgewickelt werden kann, dass man sich ja, jetzt rennt er weg.
Ja, und dass du eine Münze nicht zweimal ausgeben kannst, also dieses Double Spending, das ist auch beim analogen passiert es nicht, aber das könnte natürlich passieren und ich fände es ja gar nicht so schlecht, wenn es staatlich reguliert wäre, wenn es also an eine Währung gekoppelt ist, weil diesen ganzen Kram Entscheidungen, das ist für mich Politik und das soll auch in der Politik bleiben und da kommt genau der Punkt, im Moment sind die ganzen digitalen Bezahlmöglichkeiten hängen an Firmen, die wieder Überwachungskapitalismus im Sinn haben, an großen Firmen, die dann alles Mögliche mit den Daten machen und das ist ein Riesenproblem. Es muss ja auch irgendwie in der staatlichen Regulierbarkeit sein und gleichzeitig eben nicht von irgendwelchen Firmen abhängen.
Ich würde ganz gerne noch, dass wir einmal kurz die Liste, okay, also weil wir haben noch so ein paar Sachen, die wir zur Einführung ganz gerne erzählen würden und dann kommen wir auf jeden Fall bald in den interaktiven Teil mit euren Fragen. Also, es soll Mechanismen geben gegen Geldwäsche, es soll Mechanismen geben gegen Steuerhinterziehung. Thema Währungsspekulation, hatten wir das schon?
Naja, es darf halt nicht so sein, dass ich die Möglichkeit habe, Geld in großer Menge mal eben rund um den Globus zu schicken und damit Wirtschaftssysteme völlig gegen die Wand zu fahren. Also was Soros mit dem englischen Pfund gemacht hat. Zum Beispiel. Sowas darf halt auch nicht sein. Also wir müssen das so bauen, dass unsere Gesellschaft nicht daran kaputt geht, dass wir ein digitales Bargeld haben, sondern es geht darum, diese Gesellschaft zu sichern. Als ich eben auch gerade sagte, man muss innerhalb des Gesellschaftsvertrags bleiben, bedeutet halt auch, ich habe keinen Bock auf irgendwelche libertären Faschisten, die ihr eigenes Geld machen und damit sozusagen Zockereien abbilden. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir friedlich miteinander Handel treiben können und unser Leben dadurch einfacher und schöner, besser und datenschutzfreundlicher wird.
Okay, und...
Danke, ja natürlich, das ist schneller.
Wiederhol also, bitte für den Stream.
Genau. Er sagte gerade, schnell bezahlen wäre wichtig. Also PayPal würde so lange dauern, Dankeschön. Da ich PayPal nicht nutze, wusste ich das nicht. Ja.
Aber auf jeden Fall sicherlich auch eine Anforderung. Ne? Es muss gut zu benutzen sein, auch simpel zu benutzen. Aber wir haben jetzt schon gehabt, also absolute Nummer 1 Anforderung wäre für uns Anonymität.
Ja, definitiv. Ja,
und dass es nicht zu einem großen Konzern gehört.
Klarer stellen, was meinen wir mit Anonymität? Weil es gibt ja immer denjenigen, der B zahlt und denjenigen, der Geld bekommt. Mhm. Und ich denke, wir sind uns relativ klar, wenn ich B zahle als Privatperson, dann möchte ich den Datenschutz haben. Aber wenn ein Geschäft Geld einnimmt, dann soll es ja auch Steuern bezahlen und das soll es ja auch legal tun. Und normalerweise ist ja Geld verdienen in unserer Gesellschaft eh angesehen. Für mein Geld verdienen brauche ich mich nicht schämen. Insofern kann ich da auch transparent, zumindest gegenüber dem Staat, sein.
Ja, das stimmt fast immer. Aber beim Enkel, der Geld von der Oma bekommt, da dürfen gerne beide anonym sein. Ich möchte kein Geld, wo es eine Unterscheidung zwischen Unternehmen und Einzelpersonen gibt, sondern das muss einfach zwischen Entitäten funktionieren.
Da würde ich unterscheiden mit dem Enkel, da gibt es ja ein sehr enges Vertrauensverhältnis. Und wenn wir jetzt eben von einer Geschäftsbeziehung reden, da möchte ich mich zum Beispiel für sowas wie Double Spending ja auch schützen. Ja, da kann ich nicht davon ausgehen, dass der Kunde wird ja schon ehrlich sein. Ja, das heißt, da brauche ich eine finale Transaktion, wo ich sicher bin, die ist auch wirklich nicht rückabwickelbar und da habe ich das Geld. Wohingegen, wenn ich meinem Enkel das Geld gebe, der kann auch einfach direkt auf mein Portemonnaie zugreifen. Das heißt, so ein anderer Use Case in Bezug auf die Sicherheitsanforderungen, und dadurch können wir das auch abdecken. Ja.
Was ist denn weiter drauf rumreiten, weil es wird sonst zu lang.
Was ist denn mit Diebstahlsicherheit? Jemand knackt meine Wallet und klaut mir mein digitales Geld. Was ist dann?
Also unsere Antwort ist relativ klar. Wenn man es anonym machen muss, muss es in Eigenverwahrung sein. Das heißt, noch unter meiner Verantwortung. Und wenn es unter meiner Verantwortung ist, kann ich es natürlich auch verlieren.
Na? Genau ja, wie beim echten Bargeld, beim physischen.
Wie beim echten Bargeld. Da kann ich auch nicht zur Bank gehen und sagen, ja, mir ist mein Portemonnaie geklaut werden. Bitte, da waren 100 Euro, gib mir die wieder. Ja, also das ist in Eigenverantwortung. Ich muss dafür sorgen, dass das Bargeld, was ich habe, bei mir sicher ist. Aber natürlich kann ich im Gegensatz zum physischen Bargeld bei elektronischem Bargeld zumindest ein Backup machen, wenn ich technisch da gut genug drauf bin. Das müssen wir natürlich dann einfach machen für alle.
Jetzt haben wir eine Reihe von Anforderungen schon aufgestellt. Erfüllen Kryptowährungen diese Anforderungen?
Ich möchte eigentlich über Kryptowährung überhaupt nicht sprechen, weil es hat mit Geld überhaupt nichts zu tun. Das ist Gold. Das ist wie Goldschürfen. Umweltschädlich, das, ne, ohne Ende. Man kann mit dem Zeug eigentlich, also das ist kein Geld. Also bitte lasst es weg und
Kryptowährungen, die staatliche Währungen widerspiegeln.
Ja, das mag sein, das ist trotzdem Dreck. Und mir geht es um digitales Bargeld, mir geht es nicht um Zocken, mir geht es nicht um Spekulieren. Ich möchte, dass Leute, die ehrliche Arbeit machen, ehrliches Geld bekommen und davon leben und nicht dadurch, dass sie mit irgendwelchen Zockereien und sonst was irgendwie ihre eigene Faulheit finanzieren zu können.
Christian Gnuthaler, was ist der Unterschied von Kryptowährungen oder was ist der Unterschied von Gnuthaler zu Kryptowährungen? Was macht ihr anders?
Wir machen erstmal primär etwas weniger. Wir sind nämlich nur ein Bezahlsystem, sage ich immer. Ja, wenn ich mir eine übliche Kryptowährung angucke, gibt es die Möglichkeit, Transaktionen zu machen, aber gleichzeitig wird immer auch eine Währung erzeugt, auf irgendeine Art und Weise. Ja, und das heißt, da wird sowohl die Zentralbank ersetzt, die ja eigentlich Währung erzeugt, und auch das Transaktionssystem ersetzt. Und Taler macht eben nur Transaktionen. Ja, wir beschränken uns darauf. Und man kann dann mit Taler in Euros bezahlen, in Dollars bezahlen, in Franken bezahlen oder auch in Bitcoin bezahlen. Das ist erstmal ein Bezahlsystem. Ich kann mit in allen Währungen, die irgendwo existieren, damit bezahlen und die einfach nur digitalisieren. Ja, das heißt, wir machen einfach weniger als die Cryptocurrency. Dafür machen wir den Teil dann sehr gut.
Kannst du noch ein bisschen mehr erzählen darüber, wie das in der Praxis funktioniert und wo ihr das schon einsetzt?
Ja, also wir haben an der Berner Fachhochschule ein einfaches erstes Deployment gemacht und das soll jetzt ausgebaut werden als Regionalwährung in Basel. Es funktioniert dann so, dass man also an der BFH wie in Basel, fängt man an mit Schweizer Franken und kann die dann erstmal umtauschen. An der BFH in E-Franken, in Basel wird es dann in die Regionalwährung Netzbon sein. Das heißt, ich gehe von meinem Franken Bargeld oder Konto her, überweise das Geld an den Betreiber des Systems. Der Betreiber hält das dann in Escrow, das heißt, er hat einfach dann ein riesen Sparkonto oder seinen Geldstapel, ja, und hat dann sozusagen für das E-Geld, was im Umlauf ist, das Geld sozusagen bei sich lokal auf dem Konto. Und wenn jetzt jemand E-Geld hat, kann das an andere übertragen. Ja, damit immer der Empfänger wird dann festgestellt, ich werde also identifiziert. Derjenige, der B zahlt, bleibt anonym, kann nicht mit irgendwas anderem verknüpft werden. Jede Transaktion ist isoliert. Ja, ich weiß nur, es hat ein Nutzer bezahlt. Ich weiß nichts, über welcher Nutzer das ist. Der Empfänger ist aber identifizierbar und kann sich das Geld dann auszahlen lassen, zum Beispiel wieder auf sein Girokonto zurücküberweisen oder eben auf sein Wallet schreiben lassen, wo er es dann wieder an andere Leute im System ausgeben kann.
Und sag nochmal ganz konkret, also wo wird das jetzt schon eingesetzt, wie wird das angenommen auch?
Also an der Berner Fachhochschule kann man in der Cafeteria Bargeld gegen E-Geld umtauschen und das dann da nutzen, um...
An einem Automaten oder
an dem Automaten, muss ich mir das vorstellen? Ja, also an der Cafeteria, das Bargeld gibt man richtigen Menschen. Noch haben wir arbeiten daran, dass es da auch mal einen Geldeinzahlautomaten geben soll, aber bisher gibt man es richtigen Menschen, bekommt dann einen QR-Code, mit dem man sein Wallet aufladen kann und kann dann mit dem Wallet am Automaten dann Bücher, Elektronik und Essen und Getränke kaufen.
Ja. Ein Buch von Sibylle Berg, ne?
Zwei Bücher. Es gibt ein Buch von Sibylle Berg, was man kaufen kann. Und es gibt ein Buch von unserem Blockchain-Professor zu Blockchain kurz und gut, was man gegen Bitcoin kaufen kann. Das hat sich aber noch nicht verkauft.
Darf ich auch was fragen? Wenn, also mal angenommen, ich weiß, ich will jetzt hier nichts ankündigen, aber mal angenommen, wir haben ja auch hier den Shop vorne, wir würden beim nächsten Kongress sagen wollen, wenn wir den Shop aufstellen, dann wollen wir, dass man da auch in Taler bezahlen kann. Wie würde das dann gehen?
Ja, das Erste ist normalerweise, um sowas im größeren Stil zu betreiben, also nicht so kleine Benutzergruppe wie an der Uni, braucht man normalerweise in den meisten Ländern der Welt eine E-Money-Issue-Lizenz oder gar eine Bankenlizenz. Ja, das heißt, man muss erstmal eine Bank, wenn ihr das System betreibt, die dann ja auch das Konto hat für das im umlaufende E-Geld und das dann eben aufbewahrt und dann später dem Händler überträgt und die dann auch die Verantwortung hat für die Geldwäsche und für die Know Your Customer Regulation. Und
also bildet Banken.
Na, überzeugt Banken. Redet mit eurer Hausbank und sagt, hey, wie wäre es denn und so. Ne?
Also Bildung im Sinne von weiterbilden.
Genau, in diesem Sinne, genau. Bildet die Banken weiter. Und dann kann man eben, würde man von seinem Girokonto aus das Geld an diese Bank, die dann die Taler Exchange komplett betreibt, überweisen, würde das E-Geld bekommen und dann könnte man darüber bezahlen. Es gibt auch schon zum Beispiel eine Integration in das Pretix-System, was sie alle für den Ticketverkauf genutzt hat. Da gibt es bereits ein Taler-Plugin für, was von den Pretix-Leuten entwickelt wurde. Das heißt, das bräuchte man dann einfach nur als Konfigurationsoption aktivieren. Es gibt Plugins für WooCommerce, es gibt Plugins für Joomla. Ja, es gibt also schon verschiedene Integrationen, die existieren. Wenn ihr weitere schreiben wollt, meldet euch bei NLNet. Die haben da so ein NLNet. Propose, da kann man Anträge stellen, gegebenenfalls auch Fördergelder bekommen für sowas. Ja. Also wir müssen natürlich überall integrieren ja, und dann, wenn eine Bank das dann annimmt, dann kann man dann auch seine Kongresstickets damit kaufen.
Und wie läuft euer kleiner Testfall bisher an der Fachhochschule?
Etwas schleppend, muss ich sagen. Das Problem war, es gibt erst seit ganz neuestem das iOS-Wallet. Das haben wir hier für den Kongress erstmal im begrenzten Umfang verfügbar gemacht. Und in der Schweiz haben verdammt viele Leute so ein iOS-Telefon. Und daher so der größte Teil der Benutzerbasis erstmal, gibt es das für iOS? Nö. Insofern, ja, das wird sich jetzt sehr schnell ändern, sobald wir das aus der Beta im iOS raus haben, dass dann mehr Studenten es auch nutzen können, weil sie das richtige Telefon haben.
Und ich höre schon raus, also ihr habt vor, auf jeden Fall das noch für sehr, sehr viel mehr Fälle einzusetzen.
Ja, wie gesagt, der nächste Fall ist, dass wir es in Basel deployen als Regionalwährung. Da werden dann ca. 70 Läden nehmen bisher das physische Regionalwährungsgeld an und der Plan ist, die natürlich dann zu konvertieren, dass sie auch das elektronische annehmen werden.
Aber was ist denn, also wir hatten jetzt eben Fälle, über die wir gesprochen haben, die ja eher Online-Fälle sind. Ne? Mhm. Siehst du denn einen Vorteil für Läden, die vor Ort in Basel sind, worin besteht für die der Vorteil, wenn sie Taler nehmen?
Naja, der Vorteil für Netzbonn primär besteht erstmal darin, die haben ein Problem, ihr Geldschein zu drucken. Die haben immer eine begrenzte Menge, die sie gedruckt haben an Geldscheinen. Geldschein drucken ist nicht ganz so einfach. Ja, und dann haben sie ihr Umlaufvolumen erreicht und dann kann man nicht mehr im Umlauf bringen, weil man mehr drucken müsste. Also Druckkosten versus Krypto ist ein Problem rein praktisch für den Verein. Der andere Vorteil ist natürlich, dass die Läden durchaus sehen, dass die Kunden gerne elektronisch bezahlen. Und jetzt hier mehrere Regionalwährungen im Portemonnaie zu haben, ist schwieriger als ein elektronisches Portemonnaie zu haben. Und der Netzbauernverein möchte das Ganze aber auch ausweiten auf elektronisches Bezahlen online. Ja, also nicht nur für, wie bisher, Läden, wo ich in Person hingehen möchte, sondern eben auch in Richtung E-Commerce, lokalen E-Commerce ausweiten, Lebensmittel, Lieferdienste und so weiter, was bisher keine Option war, weil wenn ich nur mit physischem Geld bezahlen kann, kann ich den ganzen E-Commerce vergessen.
Nochmal gerade dieser Netzbornverein, ich habe jetzt nicht genau verstanden.
Das ist die Regionalwährung, ne?
Der Verein heißt Verein Soziale Ökonomie und die Regionalwährung ist Netzborn.
Ah, okay.
Dann ist aber sehr witzig, ich habe mit dem Internetnetz nichts zu tun, ja. Irgendwie.
Naja, Vernetzung ist ja auch zwischen Menschen.
Ja, genau.
Also Internet bildet es ja nur ab und genau. Ermöglicht.
Ja. Genau, also das ist ja dann quasi nochmal ein besonderer Fall. Du hast ja eben schon gesagt, man kann es an jede beliebige Währung koppeln und in diesem Fall wäre es eben gekoppelt an eine Regionalwährung in Basel.
Genau, und der nächste Schritt ist, wir haben mit der Schweizer FINMA, der Regulierungsbehörde, gesprochen. Die haben uns gesagt, dass das System im Prinzip unter die Sandbox-Regel der Schweiz fällt. Das heißt, wir könnten das betreiben, selber ohne eine Bankenlizenz in der Schweiz, ohne Lizenz. Ja, also der Regulator sagt, ihr braucht keine Lizenz, solange ihr euch an bestimmte Auflagen haltet und weniger als 1 Million Kundeneinlagen verwaltet. Und das ist der nächste Plan. Da sind wir gerade dabei, die ganzen regulierischen Schritte, die wir trotzdem noch haben, auch ohne Bankenlizenz vorzubereiten und werden dann hoffentlich in 5, 6 Monaten in der Schweiz starten, soweit wir alle diese Regeln erfüllen.
Aber da sprichst du jetzt auch von der Regionalwährung, ne?
Nein, da spreche ich von wirklich einem schweizweiten System, was dann die Thaler Operations betreiben wird. Und wir haben auch schon einen ersten Referenzkunden, den ich, glaube ich, sagen darf. Die Wochenzeitung hat uns gesagt, sie möchten dann über Thaler Spenden annehmen.
Cool. Also WOTS, okay. Wer sie nicht kennt, ist eine coole Zeitung.
Genau.
Okay, aber das heißt also demnächst dann auch in größerem Maßstab in der Schweiz verfügbar, hoffentlich?
Größer im Sinne von, wir haben immer die Regeln der Sandbox, die uns eben beschränken, auf was für ein Volumen wir anbieten können. Aber es ist dann eben eine schöne Spielwiese, auch für die ganzen Hacker, dass man es mal wirklich ausprobieren kann mit echtem Geld. Wobei Regionalwährung ist ja auch vielleicht.
Du meinst, Geld. Zerforschung wetzt schon die Messer?
Aber nochmal zurück zu meiner Frage von vorhin. Also wenn ich jetzt einen Laden habe, ein Geschäft vor Ort, siehst du irgendeinen Vorteil, den ich habe, wenn ich auch GNU Thaler als Bezahlsystem anbiete? Oder siehst du die Vorteile?
Ich bin erstmal normalerweise ein großer Verfechter von Bargeld. Das heißt, wenn dir die Kunden mit Bargeld kommen, solltest du die nicht wegscheuchen und sagen, nimm doch lieber Thaler. Ja, aber wenn dir die Kunden kommen mit Mastercard, Visa Card, wo du 2-3% Gebühren bezahlst und nicht freie Software machst und du musst dann noch PCI DSS über dich ergehen lassen, das heißt diese Sicherheitschecks, ja, dass du die Kreditkarten auch richtig verwaltest, du musst den Sign-up machen, du musst teure Automaten kaufen und so weiter, das kann natürlich Kosten sparen. Also im Vergleich zu anderen elektronischen Bezahlsystemen hast du direkte Kostenvorteile als Händler.
Ja, und das ist ja heute schon ein Vorteil für einen Händler, wenn ich eben die Möglichkeit habe, dass man auch mit Karte zahlen kann oder so, weil viele ja gar nicht mehr so viel Bargeld mit sich führen. Und das ist eben genau der Moment, wo man sagen kann, ja, aber jetzt kannst du auch mit digitalem Bargeld zahlen. Und also was die Kundinnen und Kunden froh macht, macht den Händler froh, oder?
Ja, und was man sagen muss bei den Kosten für Kreditkarten, es ist eben, wurde eben von jemandem hier gesagt, das Finalitätsproblem. Der Kunde bezahlt mit Kreditkarte. Und dann kommt irgendwann das System daher und sagt, ja, aber das war eine falsche Transaktion, war nicht autorisiert vom Kunden, wird zurückgebucht, da muss ich jetzt hinten noch eine Strafgebühr zahlen und so weiter. Also es ist bei der Kreditkarte nicht final und ich habe gegebenenfalls noch hohe Kosten nachhinein. Auch das gibt es bei uns nicht. Jede Transaktion ist sofort final.
Was kostet denn Thaler? Also weil da steckt ja auch Betrieb hinter und die Mastercard, Visa Card etc., die müssen ja auch Geld einnehmen, damit sie existieren können. Es wird auch Thaler betreffen.
Ja, also was wir haben gemacht, auf der einen Seite kann man sagen, das sind die technischen Kosten. Da haben wir versucht zu messen, was so eine Transaktion an Stromverbrauch, Bandbreite, CPU, Speicherplatz und so weiter kostet. Da sind wir so pro Transaktion bei einem Tausendstel von einem Cent gelandet. Ist aber ein bisschen schwer, das genau zu berechnen, weil der Betrag so klein ist. Die Betriebskosten sind aber eigentlich höher, weil man muss sich auch vielleicht nochmal Menschen beschäftigen und eine Firma haben und so weiter. Da kann man auf der einen Seite sagen, natürlich, das regelt der Markt. Ja, wir werden natürlich kompetitiv sein wollen, dass die Händler zu uns wechseln. Ja, und es ist eben freie Software. Das heißt, wenn ein Betreiber irgendwie extrem hohe Preise verlangt, Naja, bei Visa kann ich nicht auf ein Visa 2 wechseln. Bei Thaler kann irgendeine andere Bank sagen, ich betreibe das System auch und kann in Konkurrenz treten. Ja, das heißt, wir haben da mal nicht das technische Monopol, was dann Gewinnabschöpfung betreibt. Ja, wie gesagt, und niedrige technische Kosten. Und dann kommt natürlich zu, bei Visa gibt es ja auch die Kosten für, ich muss eine neue Karte ausstellen, der Kunde sagt, hier, die Transaktion habe ich nicht gemacht. Da das bei uns kryptografisch gesichert wird und nicht auf der Identifizierung des Kunden basiert, ja, ich brauche den Kunden bei der Transaktion nicht identifizieren. Ja, das ist ja was Hartes. Ne? Ich, wenn einfach nur, es gab eine kryptografische Signatur, die sagt, das ist in Ordnung, die zu verifizieren, ist total einfach für uns als Techniker. Ja, zu sagen, ja, das ist wirklich genau die Person, ich habe seinen Perso geprüft, die Signatur geprüft, er hat die PIN gekannt und so weiter. Das ist für uns als Benutzer aufwendig, das zu machen und trotzdem fehleranfällig. Ja, und dadurch entstehen natürlich auch Kosten für diese bestehenden Systeme, dass immer mal wieder irgendein Kunde sagt, ja, aber die Transaktion, das habe ich nicht autorisiert. Ja, und nur die Beschwerde, ja, dann die Rückabwicklung, das sind auch alles Kosten, die bei uns wegfallen. Das heißt, bei uns fallen viele Kosten weg, die technischen Transaktionskosten sind extrem niedrig und es dürfte einen fairen Wettbewerb geben.
Weil Beschwerden eh ins Leere laufen, weil weg ist weg.
Ja, weil wie bei Bargeld. Ich habe mein Bargeld verloren, Beschwerden werden nicht angenommen.
Klar, natürlich. Ist billiger. Hm?
Hast du das Gefühl, dass das gut, also solche neuen Bezahlsysteme haben ja dann auch immer was mit Vertrauen zu tun. Das heißt, man muss dann ja auch gut vermitteln können, warum sowohl KundInnen als auch dann die Ladengeschäfte und alle anderen, die daran teilnehmen sollen, auch die Banken, mit denen ihr zusammenarbeiten würdet. Was ist da dein Eindruck? Wo gibt es da auch vielleicht noch Überzeugungsaufwand zu leisten?
Ja, ich denke sicherlich, wenn man das in der Sandbox betreibt, ist das so das größte Problem, was man sagt, den Leuten sagen muss, ja, ja, wir sind nicht so richtig reguliert. Das weckt sofort Vertrauen, auch wenn man es eigentlich ordentlich betreibt. Insofern ist natürlich der Idealfall, dass so eine kleine Bank wie die EZB das System einfach einführen würde. Weil wenn die mit dem Euro irgendwie Schmut treibt, ist eh vorbei. Aber das steht jetzt nicht zu erwarten. Ja, ich glaube, die EZB muss erstmal ein bisschen Lehrgeld zahlen. Da habt ihr vielleicht den Vortrag vom Thomas vorher gesehen.
Thomas Lohninger.
Genau, Thomas Lohninger gesehen. Mhm. Insofern ist es natürlich gut, wenn man mit einer Bank zusammenarbeitet, die eine gute Reputation hat, dass sie es auch ordentlich macht. Ja, die andere Seite ist aber auch eben, wir sind freie Software. Das heißt, ihr könnt euch alle den Code angucken. Ich hoffe, ihr macht Responsible Disclosure von irgendwelchen Problemen, die ihr findet. Ja. Aber zumindest könnt ihr euch davon überzeugen, dass es nicht ganz so leicht ist und dass die Software ordentlich geschrieben ist. Oder auch nicht.
Also wir haben jetzt unseren Anforderungskatalog, wir haben festgestellt, bestehende Kryptowährungen erfüllen die von uns aufgestellten Anforderungen nicht. GNU-Taler haben wir jetzt auch ausführlich besprochen. Was ist denn mit dem digitalen Euro? Also es ist jetzt schon kurz angeklungen, ne? Es ist ein Gesetzesvorschlag, den die EU-Kommission gerade vor einigen Wochen herausgebracht hat.
Kann eigentlich gar nichts sein, weil die haben mich gar nicht angerufen.
Also ich habe beim digitalen Euro sehr meine Zweifel, dass die das hinkriegen, den wirklich anonym hinzukriegen. Das kündigen sie gerade so ein bisschen an, aber ich sehe das nicht. Ich sehe es echt nicht kommen.
Also es gibt ja beim digitalen Euro, haben sie ja zwei Modi angekündigt. Das eine ist der Online-Modus, ja, wo sie uns total überwachen wollen. Das nehme ich ihnen ab. Ja. Da hat ja schon der Carstens gesagt, wir als BIS sehen bei den CBDC-Projekten die Möglichkeit der absoluten Kontrolle. Ja, okay, nehme ich ihnen ab. Und dann wollen sie den Offline-Modus machen. Da haben sie versprochen, totale Anonymität wie bei Bargeld.
Ja, ja klar.
Und da würde ich jetzt sagen, wenn sie das machen, erwarte ich, dass ein paar von euch extrem reich werden, weil sie wollen das darauf machen, auf der Basis, dass eben ein Trusted Computing Module, Security Element, total sicher ist und euch Kopieren verbietet. Und wie ihr wisst, Kopierschutz hat ja schon bei der Musik- und Videoindustrie extrem gut funktioniert. Keiner von euch hat in den letzten 20 Jahren einen Film kopieren können. Ja, und daher werdet ihr auch keine Euros kopieren können. Und deswegen ist dann die Finanzierung für die nächsten Camps einfach.
Das hast du ganz wunderbar erklärt.
Okay. Also wenn sie den wirklich anonym machen würden, dann fände ich das klasse, wenn das käme. Aber ehrlich, ich sehe es nicht kommen und der Taler wiederum, den sehe ich kommen. Der erfüllt von meiner Wunschliste eigentlich, habe ich da überall einen Check. Und insofern bin ich Fan.
Dann würde ich jetzt gerne mal übergehen ins Publikum und euch auch mal fragen, was würdet ihr euch denn wünschen von einem digitalen Geld, einem digitalen Bargeld?
Ich möchte nur kurz sagen, ich habe das Gefühl, es gibt sehr intensive Meinungen in diesem Raum und als Herald ist meine Aufgabe, den Frieden auf der Bühne zu wahren. Das heißt, möchte ich euch bitten, solidarische Kritik vorzubringen und euch kurz zu fassen, damit andere Leute auch Fragen stellen können. So, jetzt habe ich da eine Meldung gesehen. Genau.
Salut. Es wurde gesagt, dass die Empfänger immer identifiziert werden. Und ich wollte fragen, ob das dann systemweit so ist oder ob das dann nur national so ist oder ob kleine Gemeinschaften abgekapselte Währungssysteme bauen können, in denen keine Info nach außen geht.
Sehr gute Frage. Ja, sehr gute Frage. Die präzise Formulierung ist, Empfänger von Geld sind identifizierbar. Das heißt, der Systembetreiber der jeweiligen Instanz kann festlegen, ab welchen Beträgen er welche Art von Identifikation vornimmt. Und die Daten sind dann bei dem entsprechenden Systembetreiber, der sich auch nicht in rechtlichen Regeln halten muss. Und zum Beispiel die Leute, die das Netzbond-System betreiben, gehen davon aus, dass innerhalb des Netzbond-Systems solche nicht identifiziert werden, überhaupt gar nicht. Aber die Händler, die das Geld sich auszahlen wollen lassen in Franken, müssen Mitglieder sein und sind dadurch identifiziert. Das heißt, die haben ein sehr begrenztes KYC-System, wo eben nur die Mitglieder des Vereins das Geld dann wieder rückkonvertieren können. Ja, also eine Möglichkeit. Oder eben, wenn man es betreibt in irgendeinem Land oder irgendeiner Banklizenz, dann sagt einem normalerweise der Regulator, ab welchen Beträgen ich welche Informationen erheben muss. Und dann wird man das tun und die werden dann in dem Land bei dem Betreiber anfallen, aber nicht global. Ja, jede Instanz ist eh separat. Und was erhoben wird, ist konfigurierbar. Ja, und insofern, also auf keinen Fall irgendwie, dass das alles über einen Kamm geschannt wird.
Was wünscht ihr euch von einem digitalen Bargeld?
So eine der wichtigen Sachen, also sagen wir jetzt mal die großen Banken, also sagen wir mal die Sparkasse, die Raiffeisenbank und keine Ahnung, wie auch immer, die Deutsche Bank betreiben so ein System. Dann will ich als Sparkassenkunde gerne mit dem Raiffeisenbankkunde genauso ein Geschäft abwickeln können wie mit dem Deutsche Bankkunden und vice versa. In allen Richtungen, in allen Banken, egal welche GNU-Thaler Instanz sie betreiben. Sowas muss natürlich auch geregelt sein, dass nicht die Banken sich dann quasi ein Monopol aufbauen und die Deutsche Bank Blödsinn macht, wie sie immer tut.
Ja. Also das ist, wir würden das ein Federated System zwischen Exchanges nennen. Es ist noch nicht vollständig implementiert, aber angedacht. Wir haben schon Strukturen dafür. Das Hauptproblem ist eher, wenn ich eine Zahlung mache an dich und du bist Kunde bei einem anderen System, dann sind deine KYC-Informationen bei denen. Und das KYC sozusagen nochmal zu erheben, damit ich die Zahlung an dich machen kann, ist extrem teuer. Das heißt, da muss dann ein Transfer zwischen den Banken geben, dass dann die Bank, die die KYC-Daten des Kunden oder des Händlers hat, dann auch die Auszahlung tätigt. Und ist vorgesehen, noch nicht komplett implementiert, aber ja, es wird die Möglichkeit geben, dass es, wenn es mehrere Betreiber für die gleiche Währung gibt, dass die dass das für die Kunden keine Rolle spielt am Ende.
Ich würde da gerne noch anfügen, dass ich hätte auch gerne, dass auch die Bank nicht weiß, für was ich mein Geld ausgegeben habe. Ne?
Das weiß sie sowieso nicht.
Genau.
Also wo du es ausgibst, ja. Das ist ja, hast ja die Anonymität, das heißt, sie weiß das in keinem Fall. Ja.
Und sammel weiter Fragen ein oder... gut, okay, ich habe 3 auf dem Schirm. Bitte danach erstmal zurückhalten, weil sonst... zu viele kann ich mir gleichzeitig nicht merken.
Also bis in die 70er Jahre konnte man bei den meisten Banken ein Konto eröffnen, ohne sich auszuweisen. Die Gesellschaft hält es also aus, auch wenn wir keine sogenannte Geldwäschekontrollen in die Mechanismen des Finanzsystems haben, das funktioniert. Und wenn wir uns anschauen, die Geschichte des Überwachungsstaates und Überwachungsgesellschaftes, das fängt in die Regel damit an, indem dass wir sagen, wir wollen diesen Gesellschaftsvertrag durch zusätzliche technische Mechanismen weiter forcieren. Wenn wir jetzt sagen, ja, wir wollen digitales Geld, das dann zusätzlich diese gesellschaftsverträgliche Regeln mit sich innehält, das öffnet dann eben den Tür zu weiterer Überwachung. Wir können aber also sagen, digitales Geld, Monero, Zcash, Lightning-Netzwerk, diese Sachen haben keine gesellschaftliche Regel inne, aber wir wissen, dass die Gesellschaft es aushält, vollkommen anonymes Geld auch ohne diese Regeln, ohne diese Beschränkungen vom Taler, das funktioniert.
Perhaps.
Ich würde erstmal sagen, die haben auch Regeln. Die wurden nämlich von Menschen geschrieben, die diese Regeln festgelegt haben, zum Beispiel zur Geldschöpfung. Das heißt, wir haben uns jetzt einer Gruppe unterworfen, die etwas weniger legitimiert ist, weil sie eben nicht unsere Regierung repräsentiert, sondern eine Gruppe von Programmierern. Es gibt immer noch einen Konsens. Wir haben bei Bitcoin ja auch Forks gesehen wie Bitcoin Classic versus Bitcoin. Das sind auch soziale Entscheidungen von Gruppen, ja, die Regeln aufstellen. Also man kann nicht sagen, dass diese Netzwerke keine Regeln hätten. Richtig, okay, Regeln bezüglich Geldwäsche. Und was wir natürlich auch wiederum sehen, ist bei sowas wie Monero, dass das ist die Go-To-Währung für Cyberkriminalität, für Festplattenverschlüsselungstrojaner, ja, für all diese kriminellen Aktivitäten. Und das hat ja einen Grund, warum man die Kriminellen in diesen Netzwerken findet, primär. Ja. Und ich persönlich denke eben, es ist schon gerecht, wenn man sagt, ich habe viel Einkommen und sollte dann meine Steuern zahlen. Ja. Und dass, wenn jemand mein Kind entführt, ja, und möchte Geld haben, dass der nicht eine perfekte Möglichkeit, das Geld zu bekommen, ohne identifiziert zu werden.
Vielleicht darf ich da nochmal anfügen, was das Schöne am Taler ist ja, dass der Taler das gar nicht festlegt. Der Taler gibt die Option. Und mir ist es ganz wichtig, dass eben nicht die Leute, nicht die Techniker, die die Technik bauen, dann auch die ethischen und moralischen Werte da reinlegen, sondern dass das ein gesamtgesellschaftlicher Dialog bleibt und dass wir das politisch aushandeln. Und wie, ab welchem Betrag wird dann was erfasst, das ist dann ja wiederum eine Sache der Ausgestaltung. Und da macht mir der Taler keine Vorschrift und das ist eben das, was mir daran gefällt, weil ich eben sage, das müssen wir politisch aushandeln.
Er gibt die Möglichkeit, gesellschaftlich das einzubauen. Insofern kann man schon sagen, naja, ich eröffne zumindest diese Option der Überwachung in dem Punkt, das muss man ihm ehrlich zugestehen. Aber natürlich, ab welchem Betrag ich welche Informationen erhebe, das lässt er offen.
Also, sagen wir so, Bargeld, hier Papier. Die Druckerei kann Scheine in allen Währungsstückelungen machen. Die Politik hat entschieden, beim Euro Maximalgröße ist der 500-Euro-Schein, weil dann passt etwa so und so viel Geld in einen kleinen Aktenkoffer, den man über eine Grenze bringen kann. Und das kann man noch zulassen, darüber wird es halt schwieriger. Und so kann man das auch technisch entsprechend abbilden.
Weitere Fragen?
Ich finde den Knuthaler echt spannend. Was ich mich jetzt aber frage, es hieß ja gerade, dass man damit in verschiedenen Währungen praktisch zahlen kann. Ist es dann so, dass praktisch der Knuthaler eine eigene Währung ist und man tauscht bei dem Kauf? Oder ist der Knuthaler praktisch Euro, Dollar, Bitcoin in einem?
In einer Taler-Geldbörse hätte man wirklich Münzen verschiedener Währungen. Die werden eben auch angezeigt als EUR, CHF, USD und so weiter. Und es gibt nicht eine neue Währung, die irgendwie in einem Wechselkurs steht. Nein, Taler hat gar keine grundlegende Währung wie XRP bei Ripple oder sowas. Es ist wirklich nur Münzen von den jeweiligen Herausgebern in der jeweiligen darunter liegenden Währung.
Das heißt ja schon mal, Währungsspekulation ist nicht möglich, einfach weil es keinen Wechselkurs gibt, mit dem ich spekulieren kann.
Neue Währung. Ich meine, ich kann immer noch zwischen Euro und Dollar spekulieren.
Nee, klar, aber also es ist kein Spekulationsobjekt, ja. der Gnutaler selber.
Tut mir leid, ihr könnt hier keine neuen Coins kaufen.
Okay, ich hatte da hinten vorher noch eine Frage gesehen. Okay, die wurde beantwortet. Dann mache ich hier erstmal weiter.
Was ist mit Metadaten? Kann die Regierung sagen, deine Patterns sind irgendwie auffällig, wie du Geld verwendest oder halt irgendwie Taler umgehst. Kann man, genau, du bist auffällig, du benutzt genug Taler, dann vielleicht und jeden Abend hebst du 1000 Euro ab und schiebst sie irgendwo hin. Wie ist es damit?
Also jeden Abend hebst du 1000 Euro ab, könnte die Regierung sehen, weil das kommt ja von deinem Girokonto und du nutzt Taler. kann sie vielleicht sehen. Ich meine, du kannst natürlich sagen, okay, ich habe es von F-Droid über Tor runtergeladen und so. Ja, aber klar, Metadaten müssen wir separat schützen. Also auch wenn deine IP-Adresse in den Logs auftaucht, das verhindern wir nicht. Wir machen das Bezahlsystem. Das heißt, irgendwie VPN nutzen, Tor nutzen, das kommt einfach noch obendrauf an Metadaten. Genauso wie ich lasse mir meine Sachen an meine Heimatadresse liefern. Ja, dann weiß doch der Laden, wer ich war. Ja, vielleicht eine neue Mailbox nutzen. Also Metadaten muss man separat schützen, je nach Transaktion. Das kann man eh nicht allgemein für alle Sachen machen. Aber es gibt ansonsten keine Patterns. Das heißt, wenn ich jetzt nur sehe, du machst eine Transaktion, dann ist das nur diese eine Transaktion, die ich sehe. Dass du die gleiche Transaktion gestern gemacht hast, sehe ich erstmal nicht. Ja? Weil alle Transaktionen der gleichen Person sind unlinkable. Das heißt, das System sieht nicht, dass das ein Wiederholungstäter ist. Und der Einzige, der wirklich die Transaktionshistorie von dir hat, bist du in deinem Gerät. Und wenn du die bei dir löscht, dann ist es auch weg. Ja? Und insofern, also Historienbildung ist da schwierig, außer eben, ja, du hast Einkünfte auf deinem Konto als Händler, dann kann ich natürlich sehen, was da für Muster auftreten, oder du hast besonders interessante Abhebevorgänge.
Zwei winzig kleine Verständnisfragen einfach. Es fiel mehrfach das Kürzel KYC, ich weiß nicht genau, was es ist, und vorher... ganz zu Beginn ging es um die Sandbox-Geschichte in der Schweiz. 1000 Nutzer, eine Million Nutzer oder eine Million quasi als Gesamtvolumen an Schweizer Franken in dem System?
Eine Million an Gesamteinlagen im System. Anzahl Nutzer ist egal. Wir können 100 Millionen Nutzer haben, solange sie dann maximal einen Rappen haben. Unwahrscheinlich. Aber es geht um das Gesamtvolumen, sozusagen, die gucken, was ist das Risiko für die Finanzstabilität und wie viele Bürger werden sich dann beschweren, wenn das Geld weg ist und müssen wir jetzt doch mal vielleicht anfangen zu regulieren, weil das wird eine Credit Suisse oder sowas.
Ne? Sag mal nochmal den Kontext, also das und gilt jetzt für das Projekt.
Das gilt nur das für die Schweiz.
Das gilt genau, nur für das Projekt, für den Betrieb das in der demnächst Schweiz, umgesetzt wird.
Genau. Und zur anderen Frage, KYC steht für Know Your Customer. Das ist eine allgemeine Auflage, die Banken weltweit zu erfüllen haben, dass sie eben wissen, mit wem sie da interagieren, wenn sie da Finanzgeschäfte für die Leute tätigen.
Und das in der Schweiz.
Ja, auch da gibt es die Nummernkonten nicht mehr.
Haben viele andere Länder hart dran gearbeitet.
Dafür haben wir jetzt Crypto Valley.
Wie ist es mit Währung? Also wenn man jetzt viele Taler in vielen unterschiedlichen Währungen hat, wie schaut es da mit Währungsspekulation aus? Weil ich kann ja das Zeug sehr einfach hin und her schieben, irgendwie.
Naja, um das Geld von einer Währung in eine andere zu schieben, musst du irgendjemanden haben, der dir die eine Währung abkauft und die andere verkauft. So ein Konvertierungsdienst. Ja, oder einen Freund, der sagt, ich habe Dollar und du willst Euros haben, lass uns tauschen. Also, das ist aber keine Spekulation. Also, zwischen Währungen tauschen kann ich immer. Ja, mhm. Spekulation ist normalerweise, ich habe eine neue Währung, versuche sie zu pumpen, dumpen, ja, Kurs zu beeinflussen und so weiter. Aber wenn du jetzt hier nur Währung umtauscht, das würden wir normalerweise nicht als Währungsspekulation bezeichnen.
Ja, ich habe noch mal eine allgemeine Frage. Im Endeffekt, wenn ich jetzt quasi, sagen wir mal, 100 Euro auflade und mein Wallet verliere, dann sind die ja weg, aber die 100 Euro liegen ja noch im Escrow, also beim Betreiber.
Genau.
Ich würde dich gerne interessieren, was passiert da auf Dauer? Ich meine, das ist ja im Escrow.
Profit!
Genau, also.
Ist doch klar!
Der Betreiber kann es ja noch nicht rausziehen, ne? Ich meine, er weiß ja nicht, ob ich das Wallet verloren habe oder nicht.
Richtig, also er kann es nicht sofort rausziehen, aber bei uns alles Geld, was ausgestellt hat, ein Ablaufdatum. Das ist ja digital signiert, die Signaturschlüssel im Ablaufdatum. Das heißt, nach N Jahren laufen die Münzen ab. Wenn dein Wallet noch im Betrieb ist, würde es automatisch rechtzeitig umtauschen gegen eine neue Banknotenserie, könnte man sagen. Aber wenn das Wallet sie nicht umtauscht und nicht ausgibt, ja, verfällt das Guthaben. Ja, mhm. Ist wie so alte Telefonkarten, ne, 10 Jahre gültig, aber nach 11 Jahren, ne, sagt der Betreiber Profit. Ja. Mhm. Das heißt also auch hier haben wir das eingebaut, dass wie bei aller guter Krypto Schlüssel ein Ablaufdatum haben. Ja, normalerweise führt das nicht zum Verlust, weil normalerweise bin ich mal irgendwann wieder online mit meinem Telefon oder Rechner. Aber wenn ich ihn eben komplett verloren habe oder zerstört habe, ja, dann ist das Geld ja verloren gewesen. Und der Betreiber kann es dann merken, weil er hat eben, was weiß ich, 5 Millionen Umlauf gebracht, 4,9 kamen zurück. Dann sagt er, okay, 0,1 Gewinn. Ja, ob das jetzt Gewinn ist oder ob er deswegen niedrige Gebühren einfach ansetzt, weil er sagt, ich aus Erwartung weiß ich, hoffe ich, ja, 1% gehen verloren, also kann ich, ist das meine Marge? Ist ja egal. Na, und ich meine, beim physischen Bargeld kann ich es ja auch anzünden, Zigarette rausmachen, was auch immer. Dann ist das auch ein Gewinn für die Allgemeinheit, weil ich habe die Geldmenge reduziert. Ja? Ihr macht das nicht, Zigaretten aus? Sehr ungesund, ich weiß. Könnte auch sein, ja.
Ja, ich fand die letzte Idee gerade sehr interessant mit dem Ablaufdatum. Erinnert mich ein bisschen an das Freigeld. Wäre schön, wenn man diese Eigenschaft sogar so implementiert, dass Geld, was angehäuft wird, irgendwann langsam verfällt, ohne dass es dafür einfach einen Update-Zyklus
gibt. Es gibt eine Option, dass wenn man das ewig gehortete Geld in neue Serie umtauscht, dass man da eine Gebühr erhebt und dann hast du dein Wirkelgeld.
Ah, nice. Ist das der Fall bei dem Regionalgeld? Das mit Gnutala dann?
Die das in Basel machen wollen, nein. Wir haben aber mit einer Initiative aus Bern geredet. Die wollen Biodiversitätsgutscheine herausgeben und die wollen dann wirklich eine Art Tobin-Steuer auf Transaktionen machen und alles wirkeln, um daraus ihre Biodiversitätsinitiativen zu finanzieren. Aber das ist noch nicht spruchreif. Die wollen erstmal gucken, wie das in Basel läuft. Ja, also es gibt Leute, die wollen das als Schrumpfgeld betreiben und es gibt andere Leute, die wollen das ohne Schrumpfgeld betreiben. Thaler macht da keine Vorschriften, wie das ökonomische Modell zu sein hat.
Okay, meine eigentliche Frage ist, weil wir gerade vorhin von Anforderungen gesprochen haben, ich hätte eine Anforderung, die ich gerade nicht erfüllt sehe. Es war aber auch kurz angesprochen worden, die EZB hat ja diese Option genannt des Offline-Peer-to-Peer-Payments. Ehrlich gesagt finde ich das eine sehr schöne Anforderung. Also, dass ich nicht mit dem Internet verbunden bin und dass ich auch sozusagen mit anderen sozusagen Geld austauschen kann, ohne mit dem Netz verbunden zu sein.
Das ist eine extrem gefährliche Anforderung, die würde ich auf keinen Fall unterstützen.
Warte mal, lass mal gerade erst aussprechen, bitte.
Ich nenne es eine Anforderung und meine Frage ist, weil du ja schon ein Problem skizziert hast, was ich sehr gut verstanden habe, ob es prinzipiell unmöglich ist, das Problem zu lösen, weil ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es sozusagen, steckt dahinter das Double-Spending-Problem.
Es steckt das Double-Spending-Problem dahinter, es widerspricht dem Cap-Theorem, aber viel schlimmer, warum die Zentralbanken nennen dieses Problem, wir wollen das Inklusionsproblem lösen, wenn man sich die Literatur anschaut. Und was sie damit meinen ist, wir wollen mit dem digitalen Geld auch das physische Bargeld abschaffen können. Ja, weil wenn du offline kannst, dann brauchst du kein physisches Bargeld mehr. Wenn du offline nicht kannst, haben wir noch einen Grund, Bargeld zu behalten. Ja, also aus meiner Sicht, du trittst wirklich in direkte Konkurrenz mit physischem Bargeld. Insofern ist das eine schlechte Anforderung. Wir sollten einfach physisches Bargeld behalten. Das ist super. Ja, ich will, wenn ich jemanden persönlich treffe, ich habe kein Internet, dann soll ich dem einfach Geldscheine in die Hand drücken können oder Münzen. Ja, da brauche ich nicht was Neues Digitales. Da haben wir eine super Lösung, die seit sehr langer Zeit funktioniert.
Ja. Müsst ihr alle mal klatschen, bitte.
Allerdings muss man.
Ob das technisch schwierig oder extrem hart ist, spielt da noch nicht mal die Rolle, will ich damit sagen.
Man muss nur dazu sagen, dass man natürlich dann in der Praxis in der Situation ist, wo man das nicht genug Bargeld, analoges Bargeld dabei hat und trotzdem will ich dir meine 50 Euro, die 50 Euro, die du mir neulich geliehen hast, wiedergeben und hey, das wäre doch jetzt praktisch, weil auf der Wallet habe ich sie gerade. Also, dass der Wunsch danach besteht, das kann ich schon nachvollziehen.
Ich kann den Wunsch ein bisschen nachvollziehen, aber gleichzeitig möchte ich ihm sagen, nein, wir sollten uns nicht daran gewöhnen, kein Bargeld mehr mit uns rumzutragen, weil dann haben wir die notwendige Resistenz nicht mehr. Wenn dann der Strom ausfällt, wenn dann das Netzwerk ausfällt, können wir nichts mehr tun. Ja? Vor allem bei Stromausfall machst du auch digital irgendwann wirklich gar nichts mehr. Das heißt, ich möchte eh nicht in einer Gesellschaft sein, wo Leute sich dann gewöhnt haben, kein Bargeld mehr mit sich rumzutragen für den täglichen Bedarf. Wir reden nicht von den Koffern über die Grenze.
Beantwortet das deine Frage?
Er hat gesagt, ja, hat beantwortet und er möchte weiter drüber nachdenken.
Mikro?
Hallo? Okay. Eine Anforderung, die ich vielleicht auch noch anregen würde, ist, dass mit Bargeld es möglich ist, dass auch abseits der staatlichen Kontrolle ein Maß an Freiheit ausüben zu können, was auch also auch außerhalb der Legalität ist. Und zwar möchte ich dazu das Beispiel geben von einer Person, die zum Beispiel den Wehrdienst verweigert und das Land verlässt und die auch noch die Möglichkeit haben möchte, ihr Geld zu verwenden.
Also
das Thema Zugänglichkeit vielleicht auch, ne? Also Bargeld kann jeder haben, auch wenn ich aus verschiedenen organisatorischen Möglichkeiten, also wenn es Gründe gibt, warum ich kein Konto habe, zum Beispiel bei einer Bank, hätte ich eine Möglichkeit.
Er hat ja den Fall, glaube ich, erwähnt, wo jetzt wirklich der Staat sagt, den wollen wir unterdrücken, den Menschen. Nehmen wir das, ne? Und in diesem Fall hast du bei Taler zumindest die Sache, dass du sagen kannst, okay, das Geld, was ich bei mir in meinem Telefon drin habe oder in meinem elektronischen Wallet, das kann mir keiner wegnehmen. Okay, wenn mir die Polizei das Telefon wegnimmt. Aber ich habe es erstmal bei mir wie mein Bargeld. Weil das ist ja nicht an die Person gebunden. Ja, dein Konto können sie dir sperren, deine Einkommen können sie nehmen, aber das Geld, was du bereits hast, kann dir auf die Art und Weise nicht genommen werden. Weil das ist nicht, der Staat kann auch nicht mehr sehen, wie viel Geld du besitzt, wenn du es anonym ausgeben kannst, wie bei Bargeld. Ja, das heißt, wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt auf der Flucht, ja, und hast schon etwas Geld, dann bist du gut. Wenn du jetzt sagst, ich möchte noch mal Geld verdienen und das System sagt, du bist aber Terrorist, dann hast du Pech bei uns.
Aber ich muss ja trotzdem jemanden finden, der mir das zum Beispiel dann jetzt in Bargeld umtauschen würde.
Naja, wenn ich elektronisches Geld habe, kann ich es ja ausgeben.
Okay. Ich kann es ausgeben, aber okay. Aber also ich
kann natürlich auch ausgeben bei jemandem, der sagt, ich nehme E-Geld an, gebe physisches Bargeld raus. Das ist kein Problem, das ist ein einfacher Handel für den Händler.
Und was ist mit dem anderen Fall? Also jemand, der kein Bankkonto hat, der, weil er keine Meldeadresse hat, zum Beispiel keine gültige,
das ist
hätte wieder, der Zugriff auf GNU-Taler oder nicht?
Das hängt davon ab. Das ist ja ein regulatorisches Problem, welche Informationen wir verlangen von den Banken, dass sie über die Kunden erfassen. Das heißt, wenn ich sage, liebe Bank, du musst eine Meldeadresse für die Person haben, sonst darf sie kein Einkommen haben, dann kann ich es nicht machen. Wenn ich sage, die Bank muss mir nur sagen, was ist die Personalausweisnummer und die Person hat einen Personalausweis, aber keine Anschrift und das erfüllt die KYC-Auflagen, die wir als Gesellschaft an die Bank gestellt haben, dann kann er Geld bekommen, auch ohne Bankkonto. Ja? Aber das ist eben die Frage, wie machen wir die Regulatorik so, dass wir inklusiv sind?
Allerdings in der optimalen Welt wäre das wahrscheinlich auch völlig ausreichend, aber ich sehe schon tatsächlich so Punkte, gerade wenn zum Beispiel Leute keine Arbeitserlaubnis haben und ihnen letztlich nichts anderes übrig bleibt, als schwarz zu arbeiten. Irgendwie, außerdem ist dann immer noch die Frage, wie wir uns so bis sie es endlich legalisiert haben, unsere Drogen kaufen. Also ich sehe da auch tatsächlich noch so ein paar Fragen.
Die Frage ist, müssen wir diese gesellschaftlichen Probleme auf das Bezahlsystem auslagern? Ich würde eben sagen, das T für Taler steht für taxable und Schwarzarbeit steht eben gerade für nicht besteuert. Ne? Ja. Und heißt eben auch nicht sozialversichert und heißt prekäre Beschäftigung und heißt sehr leicht erpressbar. Ja, all das fällt dann schon mal weg. Das ist was Gutes, auch für die heute schwarz arbeiten. Ja, und bei wem arbeiten die Leute schwarz? Bei den Leuten, die wirklich richtig Kohle haben, häufig auch noch.
Ich bin da voll bei dir, dass wir die Probleme an und der Stelle lösen sollten.
Bei der Drogenkriminalität ist einfach die Frage. Ja, wenn wir jetzt als Gesellschaft sagen, Drogen sind ein Riesenproblem und wir müssen das bekämpfen, gut. Oder wir sagen eben, nein, diese Drogen können wir legalisieren, ja? Aber das müssen wir politisch lösen. Das sollten wir nicht sagen, ja, das Bezahlsystem muss jetzt für meine aktuelle politische Flagge auch immer die richtige Antwort liefern.
Das sage ich ja nicht. Aber also es ist schon klar, dass wir die Probleme am besten da lösen sollten, wo sie auftreten und sinnvoll lösen sollten. Aber so optimal ist ja leider unsere Politik nicht. Und dass es da so eine gewisse Flexibilität gibt, komplett ablehnen tue ich das nicht am analogen Bargeld. Aber da muss ich selber zugeben, dass ich da auch noch zwiegespalten bin. Also man muss ja nicht
immer... Wir sagen ja nicht, analoges Bargeld kann ja bleiben. Ja. Und ich muss einfach sagen, technisch versuchen wir einfach Recht und Gesetz möglichst gut umzusetzen, weil das eigentlich die Basis unserer Gesellschaft sein sollte.
Und gleichzeitig wäre es gut, wenn legalisierte Personen dann irgendwie auch eine Möglichkeit hätten, nicht nur bar, analog bar zu zahlen zu müssen, sondern auch irgendwie ihr analoges Bargeld auch digitalisieren könnten.
Jetzt fragen wir noch mal kurz ins Publikum. Was denkt ihr, wie viel Anonymität ist eurer Meinung nach nötig bei einem digitalen Bargeld?
Wir haben noch, glaube ich, eine Minute oder so, ne? Oder wie ist das? Zwei Minuten haben wir noch.
Dann machen wir die zwei Fragen, oder?
Danke.
Hoffentlich sind Sie einfach.
Ja, meine ist eigentlich zu der Diskussion, dass wir für das Offline-Bezahlen schon eine Lösung haben, die Bargeld heißt. Und zwar eine Frage an die Lena. Was mir noch nicht eingeleuchtet hat bei deinem Szenario, wo du keine 50 Euro hast, wieso es wahrscheinlicher ist, dass du keine 50 Bargeld-Euro hast. Könnte ja auch sein, dass du keine 50 Knut-Haller-Euro hast. Also ist für mich sozusagen die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass ich auf dem einen oder anderen Modus...
Hängt davon ab, wie dominant das Bezahlsystem wird. Wenn ihr alle überall mit Talern noch bezahlt, könnte das ja Realität werden. Aber ich will, dass ihr Bargeld behaltet.
Und ich sehr gerne auch. Und das andere zu dem sozusagen am Rande oder kurz außerhalb der Legalität hat natürlich sozusagen immer auch Grenzen in dem Sinne, dass irgendwann, wenn der Abstand sehr groß wird, dann müssen die Geschäfte halt in Naturalien passieren. Also das ist sozusagen ein Limit. Wenn ich das auch noch verhindern will, dann muss ich, glaube ich, sehr viel Überwachung machen.
Vielen Dank für die Einwürfe. Haben wir noch Zeit für die letzte Frage?
Ja. Das war wohl ja.
Ja, vielen Dank für die interessante Diskussion. Ein kurzer Kommentar nur dazu, bezüglich dessen, wie jetzt die Technologie eigentlich politisch gedacht ist. Also ich meine, schon vor über 20 Jahren hat ja Larry Lessig darüber geschrieben, Code embeds values. Und ich glaube, man macht es sich ein bisschen zu einfach, wenn man jetzt einfach sagt, wir halten uns da raus. Wir sind, ich sehe schon,
wir halten uns nicht raus. Wir haben sicherlich unsere Werte da reinkodiert. Ja. Aber die spezifischen Parameter, was ist legal, welche Informationen werden erfasst, die überlassen, oder was macht die Geldpolitik?
Genau.
Wir beschränken uns auf einen sehr bestimmten Punkt, wo wir eben sagen, ja, wir haben den Wert Datenschutz, wir haben den Wert Legalität, Einkommenstransparenz, ja, wir haben den Wert Umweltschutz, es muss effizient laufen,
ja.
Aber wir machen jetzt nicht, wir sagen nicht, was die Geldpolitik sein soll, was die Geldmengensteuerung sein soll, welche Geschäfte legal sind, welche Drogen illegal sind. Ja. Das sind andere Probleme, die wir eben nicht mehr machen.
Genau, aber die Frage wäre jetzt, also wir sind jetzt in einem System, wo ich da auch mitgehen würde persönlich, aber stellen wir uns vor, wir sind in einem anderen System oder in einem anderen Kontinent oder in einem anderen Land, wo wir jetzt keine demokratischen Institutionen haben, keine Mitbestimmung. Und ich meine, es gibt wahrscheinlich kein perfektes demokratisches System. Und dann ist es ja auch Teil eines Aktivismus, wenn man da sich nicht komplett immer in diesem Rahmen bewegt. Ich will da jetzt so nichts aufrufen, aber ich hoffe, Sie verstehen das, wie ich das meine. Das war aber eigentlich nur der Kommentar. Und die andere Frage, die Frage, die du gestellt hast, wollte ich an euch nochmal stellen. Ich habe es nämlich, glaube ich, noch nicht ganz gerafft, das mit Anonymität. Also einerseits wollen wir Anonymität haben, falls das überhaupt möglich ist.
Wenn
ich Geld ausgebe, falls das überhaupt möglich ist, so eine Anonymität. Und andererseits haben wir dann die Beispiele, die ihr da genannt habt, Geldwäsche, Drogenkriminalität. Ich meine, dann gibt es noch viele andere, nationale Sicherheit, Terrorismus, so die Klassiker. Wie wollen wir das dann technisch umsetzen, diese Grenze bei Anonymität?
Oder? Wir können es technisch so machen, dass Anonymitätsregeln komplett anders sind für den, der das Geld ausgibt und für den, der das Geld bekommt. Das heißt, bei Taler, der es ausgibt, hat Anonymität und gleichzeitig der es bekommt, ist transparent und identifizierbar. Ja, aber zu einem anderen Zeitpunkt, für einen anderen Zweck. Ja, das heißt, wenn du das Geld dann später wieder ausgibst, bist du bei dem Ausgeben dann wieder anonym.
Ja, danke. Ja?
Also immer wenn du was bekommst, transparent, ja doch. Mit blinden Signaturen geht das.
Und ich wollte dir übrigens nochmal für den Kommentar oder den Hinweis danken zu der Frage, was passiert denn in einem autoritären Regime? Das finde ich tatsächlich auch wichtig, das zu bedenken, zu berücksichtigen. In dem Moment, wo man eine Technik eben paternalistisch aufbaut, kann sie halt auch dem Schlechten dienen. Und auch da ist es wichtig, nicht die Augen vorzuverschließen. Also dafür nochmal danke.
Da muss man einfach sagen, die Chinesen bauen ihre CBDC so auf, dass einfach alles komplett transparent vom Staat gesehen und überwacht werden kann. Das heißt, die autoritären Regime würden Taler einfach nie in Betracht sehen oder zulassen.
Also ich möchte vielleicht einen letzten Satz zum Abschluss sagen. Move slow and repair things.
Ja, und ich vielen Dank. Erstmal vielen Dank für die Diskussion, für das Gespräch. Vielen, vielen Dank auch an euch für eure Fragen. Wir haben gemerkt, es sind noch total viele Fragezeichen da. Ich wollte noch mal kurz hinweisen auf diese zwei Links, die ich hier einfach nur so ganz dreckig und schnell in eine Präsentation kopiert habe. Genau, aber ihr findet auf der Seite von Digital Courage einen Artikel aus diesem Buch über digitales Bargeld und ihr findet natürlich auf der Seite von Thaler.net nochmal ganz viele Informationen darüber, wie genau Thaler funktioniert und könnt da auch weiter verfolgen, was dann jetzt mit den neuen Projekten in der Schweiz passieren wird.
Und es gibt im Enquete-Bericht der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft aus 2013 auch in den Sondervoten ein riesiges Kapitel über digitales Bargeld. Beim Bundestag ist da auch schon drüber geredet worden. Das wurde nur leider in die Sondervoten getan, weil ich anderen Überwachungspaketen nicht zustimmen wollte.
Gut. Dann bitte Applaus für unsere Gesprächsrunde. Und auch Applaus für alle, die so viele gute Fragen gestellt haben, das Thema weiter vertieft haben. Vielen Dank, dass ihr euch so aktiv beteiligt habt an dieser Gesprächsrunde.